Ja, unser Gott ist ein mächtiger Gott und sein Reich wird immer gebaut werden. Das habe ich auch vorhin in den Ansagen gesagt. Sein Reich wird immer gebaut werden. Egal, was da draußen in der Welt los ist, egal, ob es drunter und drüber geht, auch in schwierigen Zeiten, sein Reich wird immer gebaut werden. Und wir sind diejenigen, die es weiter transportieren. Und darüber möchte ich heute auch in der Predigt mal ein bisschen sprechen. Momentan beschäftige ich mich so ein bisschen mit dem Thema. Als Jesus ungefähr so in seinem 30. Lebensjahr mit seinem Dienst begonnen hat, wie war da so die geistliche Situation? Was haben die Menschen erwartet? Was hat sich sofort beim ersten Auftreten von Jesus geändert? Welche Auswirkungen hatte das öffentliche Auftreten von Jesus? Und was können wir daraus lernen für unser Leben heute? Was war die erste Predigt, die Jesus nach seiner Taufe und nach den 40 Tagen in der Wüste mit der Versuchung gehalten hat? Die allererste Predigt von Jesus, die finden wir in Markus 1. Markus 1, Vers 14 bis 15. Und nachdem Johannes, also Johannes der Täufer, überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das war die erste Predigt, die Jesus gehalten hat. Wir schauen uns das mal ganz genau an, was da eigentlich in diesen beiden Versen steht. Jesus predigte, steht da. Das heißt eigentlich, er heroldete. Also ich gucke ja immer auch so ein bisschen im griechischen Urtext, was steht da eigentlich und was bedeuten diese Wörter, die da im griechischen Neuen Testament eigentlich stehen. Und da steht, er predigte. Das heißt, er heroldete. Also er rief es laut aus. Was macht ein Herold normalerweise? Also ihr kennt es ja vielleicht von so Historienfilmen, da gibt es ja manchmal den Herold, der so in eine Stadt kommt, um irgendwas zu verkünden. Und was macht der Herold? Also der Herold, wenn der dann in die Stadt kommt, der stellt sich nicht irgendwie so ganz verschämt in eine Ecke, in irgendeine Straßenecke und sagt so: Ja, ich bin vom König gekommen, irgendwie soll ich euch ein bisschen was weitergeben. Nein, das ist nicht die Aufgabe von einem Herold, sondern ein Herold, der stellt sich auf den zentralen Platz der Stadt, so wie auf eine Kreuzung hier. Und dann macht er vielleicht sogar noch so, weil die hatten ja damals noch keine Elektronik. Und dann heroldet er, er ruft laut aus. Da wurden natürlich auch dann immer solche Leute genommen, die eine laute Stimme hatten, die ein lautes Organ hatten. Und dann hat er seine Botschaft vom König verkündet. Er heroldete. Das ist das, was da steht. Also Jesus kam nicht irgendwie als schüchterner Junge, sondern gleich von Anfang an hat er laut ausgerufen, was er zu sagen hatte. Was war es, was Jesus da laut ausgerufen hat? Das Evangelium steht da. Er predigte das Evangelium. Was heißt Evangelium? Dieses Wort Evangelium heißt gute Botschaft, gute Nachricht. Also Jesus hat den Menschen etwas Gutes verkündet. Was war der Inhalt seiner ersten Predigt? Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das war seine erste Botschaft. Vielleicht fragst du jetzt, das Reich Gottes, war das denn für die Juden in der damaligen Zeit nicht schon da? Die waren doch oder die sind doch das auserwählte Volk Gottes. Und die Antwort heißt ganz klar, nein. Gott hat sich im Alten Testament schon immer gewünscht, dass er der Gott Israels und überhaupt der Gott aller Menschen sein darf. Aber die Menschen und auch Israel haben sich dagegen entschieden. Durch den Sündenfall wurden die Menschen von Gott getrennt und im Prinzip hat sich die Menschheit damit entschieden, getrennt von Gott zu leben. Israel und die Juden wurden zwar als Volk Gottes erwählt, aber wie der Rest der Menschheit haben die Juden und hat Israel eigentlich auch überhaupt nicht so gelebt, wie Gott es wollte. Gott wollte der einzige König Israels sein. Das war das, was eigentlich geplant war. Ich will euer Gott sein, steht ganz oft im Alten Testament. Israel wollte aber irgendwann auch einen menschlichen König haben. Die haben irgendwann im Alten Testament gesagt, das reicht uns nicht mehr, dass Gott unser König ist. Wir wollen auch so wie diese Nachbarländer, die haben da auch so einen König. Und so einen wollen wir auch, der dann vor uns herziehen kann, der mit uns in den Krieg ziehen kann und den mal so richtig vorzeigen kann, ne? So ein Vorzeigekönig. Haben sie gekriegt? Aber das war nicht das, was Gott unbedingt gewollt hat. Das war nicht das, was Gottes Plan war. Und vor allem war es so, dass Gott gesagt hat, ich bin euer Gott und ich will alleine angebetet werden. Außer mir soll bei euch niemand angebetet werden. Und diejenigen von euch, die schon mal ein bisschen ausführlicher auch im Alten Testament gelesen haben, die wissen, das hat Israel überhaupt nicht geschafft. Die Juden haben das überhaupt nicht geschafft. Immer wieder zwischendurch sind sie von Gott abgefallen, haben andere Götter angebetet. Und eigentlich das, was Gott wollte, ist gar nicht passiert, dass er allein angebetet wird. Also wie kann man diesen Zustand beschreiben in dieser Zeit, als Jesus dann gekommen ist? Man könnte sagen, das Verhältnis war zerrüttet. Also Gott hat Israel nicht verstoßen, auch bis heute nicht. Es bleibt weiterhin sein auserwähltes Volk, aber das Verhältnis war zerrüttet. Ihr kennt es vielleicht bei Facebook, ne? Bei Facebook kann man doch, wenn man ein Facebook-Profil anlegt, gibt es doch da diesen Beziehungsstatus. Da kann man doch verschiedene Sachen irgendwie angeben, also verheiratet, verlobt, befreundet. Und dann gibt es noch diesen Beziehungsstatus, es ist kompliziert. So, das, was sagt das aus, ne? Also, es ist kompliziert. Und genauso war das eigentlich damals mit Gott und dem Volk Israel auch gewesen. Es war kompliziert. Diese Berufung auf der einen Seite war immer noch da, dass sie das Volk Gottes sind, aber sie haben überhaupt nicht danach gelebt. Und das Schlimmste war, Gott hat über 300 Jahre nicht mit Israel über Propheten geredet. Es gibt ja, wenn man so das Alte Testament, nur das Inhaltsverzeichnis anguckt, da gibt es ja so eine ganze Reihe von Propheten, die immer so nach und nach dann aufgetreten sind, immer ein Wort von Gott hatten für das Volk. Und dann auf einmal gibt es diese Pause. Da gibt es dann den letzten Propheten, Maleachi, auch das letzte Buch des Alten Testaments. Und dann ist auf einmal Schweigen. Dann ist auf einmal Stille. 300 Jahre lang hat Gott nicht über Propheten mit Israel geredet, bis Johannes der Täufer dann aufgetreten ist. Das war dann wieder der erste am Anfang des Neuen Testamentes. 300 Jahre Schweigen. Versucht mal von unserer Zeit aus 300 Jahre zurück. Das sind 1720, ne? Also das ist schon irgendwie so, kann man sich schwer vorstellen, ne? 1720, das ist so die Zeit, wo, was weiß ich, Johann Sebastian Bach und irgendwelche Leute in der Barockzeit, wo die Leute so Barockschlösser gebaut haben, was wir jetzt alles so als Museum angucken. Ist lange her, ne? Jetzt überlegt mal, so lange hat Gott nicht geredet, 300 Jahre. Es war kompliziert, 300 Jahre Funkstille. Und jetzt, nach diesen 300 Jahren Funkstille, kommt Johannes der Täufer als erster Prophet sozusagen wieder. Und nach ihm, da kommt so ein 30-jähriger junger Mann mit einem weißen Gewand, mit einem Bart und er zieht da durch die Gegend und ruft überall laut, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Was bedeutet das denn Jesus jetzt genau, was Jesus da gepredigt hat? Das ist ja schon irgendwie komisch, ne? Nach so einer langen Zeit, auf einmal kommt da einer und ruft da sowas aus, das Reich Gottes ist nahe gekommen. An der Stelle, wo in unseren Bibeln Reich Gottes steht, also ihr habt ja den Text auch hier, Reich Gottes, da steht in der griechischen Bibel meistens Basileia Tau Theo. Das steht da auf Griechisch. Theo bedeutet Gott. Basileia bedeutet Reich oder Königreich Gottes. Oder es kann auch bedeuten die Königsherrschaft. Die Königsherrschaft Gottes ist nahe herbeigekommen. Das heißt auch, die Herrschaft Gottes in uns, könnte man das auch übersetzen. Also die Herrschaft Gottes in uns, die Herrlichkeit Gottes in uns. Nahe gekommen, dafür steht im Griechischen das Wort engizo. Das bedeutet herbeibringen, also etwas herbeibringen oder nahe herbeikommen, sich nähern. Also das, was wir gerade momentan nicht so machen sollen, dass wir uns nähern sollen, das heißt engizo. Also das Reich Gottes, das Königreich Gottes, die Königsherrschaft Gottes nähert sich. Sie wird herbeigebracht. Jesus will damit sagen, dass in ihm das Königreich Gottes, also die Königsherrschaft Gottes, jedem Menschen so nahe gekommen ist, dass er eintreten kann in dieses Königreich, dass er eintreten kann in diese Königsherrschaft, aber dass diese Königsherrschaft noch nicht in ihrer vollen Sichtbarkeit angebrochen ist. Es klingt vielleicht ein bisschen wie ein Widerspruch. Das ist ja immer, wenn man so über das Reich Gottes, über das Königreich Gottes spricht, sagt man ja, dass das Königreich Gottes ist unsichtbar und sichtbar gleichzeitig. Die Königsherrschaft Gottes ist schon da und noch nicht da. So dieser dieser Dualismus. Jesus sagt ganz klar, die Königsherrschaft Gottes ist jetzt mit meinem öffentlichen Auftreten geistlich schon in mir und in meinen Jüngern und in allen meinen Nachfolgern da. In dem Moment, wo wir Jesus als unseren Herrn in unser Leben aufnehmen, da ist diese Königsherrschaft sofort in uns und sie ist dann auch sofort spürbar und sichtbar in unserem Leben. Die Königsherrschaft Gottes hat sofort Auswirkungen in unserem Leben. Reich Gottes. Was löst dieses Wort Reich bei uns eigentlich an Gedanken aus? Wir Deutschen, wir hatten ja mal ein deutsches Reich, das hat ungefähr 1000 Jahre bestanden, bis 1945. Was ist unsere Vorstellung von einem Reich? Also man hat so eine genaue Gebietsbeschreibung, man hat so eine Landkarte und da zeichnet man auch, so das ist das Reich. So, das sind die Grenzen, hier ist innerhalb des Reiches, hier ist außerhalb des Reiches. Oder man hat draußen in der Landschaft hat man Grenzmarkierungen, also in dem Moment, wo man an die Grenze kommt, dann steht da ein Schild, Sie verlassen jetzt das Gebiet des Reiches. Oder wenn man von außen kommt, steht da ein Schild, wo drauf steht, hier beginnt das Gebiet des Reiches. So, ganz klar markiert. Dann ist es so, dass es in einem Reich meistens auch eine feste Hierarchie gibt. Also da gibt es ganz oben gibt's einen König oder einen Kaiser. Dann gibt es eine feste politische Struktur. In Deutschland gab es ja da zum Beispiel den Reichstag als Parlament. Dann gab es den Reichskanzler als Regierungschef zusammen mit seiner Reichsregierung. Und was es in einem Reich natürlich auch immer gibt, das ist so eine Macht- und Prachtentfaltung. Ne? Also so große Schlösser, Leute mit Uniformen, die sowas repräsentieren, so Militärparaden, wo man einfach mal so seine ganzen Waffen irgendwie vorzeigt. Das ist alles das, was wir von einem Reich auch kennen, wir Deutschen. Also uns ist das nicht fremd. Das ist eigentlich so alles das, was wir unter einem Reich uns vorstellen, das, was wir von einem Reich auch kennen. Was für eine Erwartung hatten die Menschen damals eigentlich zur Zeit von Jesus? Wenn die Menschen damals das Alte Testament gelesen hatten oder gehört hatten, viele konnten ja damals nicht lesen, die haben es dann im Gottesdienst gehört, wo aus dem Alten Testament vorgelesen wurde, dann wussten sie, dass in diesem Alten Testament ganz oft von dem Messias die Rede war. Dort war versprochen, dass der Messias die Menschen wieder mit Gott versöhnen würde. Und dass er wieder die Herrschaft auf dieser Erde übernehmen würde. Israel zur Zeit von Jesus war kein selbstständiger und kein souveräner Staat. Sie hatten keinen unabhängigen König. Sie waren eine Provinz des Römischen Reiches, besetztes Gebiet. Der größte Teil von Israel wurde von einem römischen Statthalter regiert, also Besatzungsmacht. Das war der Zustand damals. Wenn sich die Israeliten damals irgendwas gewünscht haben, dann das, dass ein Messias kommt, dass der als erstes mal diese Römer, diese Besatzungsmacht rausschmeißt und dass er dann wieder so ein unabhängiges Königreich Israel gründet. Vielleicht sogar auch wieder mit dieser Macht- und Prachtentfaltung so, wir sind wieder wer. Ne? Das war auch so mal ein Spruch, den es in Deutschland gab nach dem Ersten Weltkrieg, wir sind wieder wer. Das war so diese Vorstellung, was die Juden damals hatten, wenn der Messias kommt, der wird erstmal Tabula Rasa machen, alle Besatzungsmächte werden rausgeschmissen und dann sind wir wieder wer. Aber was sehen die Menschen jetzt, als Jesus auftritt? Was sehen sie da? Da kommt so ein ungefähr 30-jähriger Mann, so wie wir das von den Jesusfilmen kennen, ne? Mit weißem Gewand, mit Sandalen, mit Bart und der zieht da durch die Straßen und ruft einfach laut, das Königreich Gottes ist nahe gekommen. Ich habe mir das überlegt, wie die Menschen damals vielleicht darauf reagiert haben. Also wenn Jesus da so rumgezogen ist und gerufen hat, das Königreich Gottes ist nahe gekommen, dann haben die Menschen ja nur dieses Bild vor Augen gehabt. 30-jähriger Mann, weißes Gewand, Bart, Sandalen, paar Jungs, die mit ihm da rumziehen. Und dann haben die zweifelnden Menschen, die das beobachtet haben, vielleicht zurückgerufen, ich sehe aber nichts. Also das Reich Gottes ist nahe gekommen, Antwort von den Zweiflern, ja, ich sehe aber nichts. Genauso geht uns das vielleicht auch heute. Also wenn du versuchst, in deinem Umfeld, bei deinen Nachbarn, bei deinen Freunden, bei deinen Arbeitskollegen, das denen wichtig zu machen, so, ey, ich lebe mit Jesus und das ist so toll und komm doch mal mit in die Gemeinde und Gott möchte dich retten. Er hat was Gutes für dich vorbereitet. Wenn du das Menschen sagst, so, hey, Gott kann dir helfen. Der hat was vorbereitet für dich. Der möchte dein Retter sein. Dann sagen die Menschen vielleicht auch, ja, ich sehe aber nichts. Das kennen wir, ne? Oder sie sagen, ah, das interessiert mich nicht. Ich habe kein Interesse. Oder sie sagen, das brauche ich nicht. Das sind vielleicht so Reaktionen, die wir auch erleben. Jesus hat es auch erlebt, dass wenn er mit seiner Botschaft kam, dass Leute gezweifelt haben oder dass er abgelehnt wurde. Also solche Vorkommnisse gab es damals auch schon bei Jesus. Schon damals war es so, dass Menschen von Jesus was gehört haben. Entweder sie haben ihn gesehen oder sie haben Geschichten von ihm gehört. Und sie haben gezweifelt. Sie haben sich vielleicht nicht mal die Mühe gemacht, zu ihm zu kommen, um sich das anzuhören, was er zu sagen hat. Und so eine Geschichte von so einem Zweifler finden wir in Johannes 1. Johannes 1, Vers 46. Da war einer, der Philippus. Das war einer, der hat Jesus kennengelernt. Der war irgendwie da gleich am Anfang mit dabei gewesen. Der war einer der Ersten gewesen, der das mit Jesus erlebt hat und gesagt hat, oh, das ist eine tolle Sache, da muss ich dabei sein. Jesus, das ist bestimmt der Messias. Ich muss den kennenlernen, ich muss bei ihm dabei sein. Und er war auch so einer gewesen, der sofort das weitererzählt hat. Seinem Freund Nathanael, dem hat er das erzählt. Der hat ihn ebenfalls dazu eingeladen, hat gesagt, hey, wir haben den Messias gefunden. Das ist der Messias, der im Alten Testament angekündigt wurde. Überleg mal, da stand es schon. Und jetzt 300 Jahre Funkstille. Gott hat überhaupt nicht geredet über Propheten. Und jetzt, dieser junge Mann, dieser Jesus, der da rumzieht, das ist der Messias. Naja, die Antwort von Nathanael war jetzt nicht besonders respektvoll. Johannes 1, Vers 46, Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Fragezeichen. Philippus spricht zu ihm, kommen Sie? Etwas Gutes, fragt er, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Das kann man auch übersetzen, kann aus Nazareth etwas Tüchtiges, etwas Brauchbares kommen? Wir würden vielleicht sagen, kann das was Gescheites sein? Und das ist genau das, wie der Nathanael reagiert hat. Der hat einfach nur gehört, dieser Jesus, der stammt aus Nazareth. Und sein erster Gedanke war, oh, kann das was Gescheites sein? Was kann der Typ mir schon erzählen? Und das ist vielleicht das, was du auch erlebst, wenn du mit Menschen sprichst und du lädst sie ein, zum Glauben zu kommen oder du lädst sie ein, die Gottesdienste zu besuchen oder du lädst sie ein, Jesus mal kennenzulernen oder mal gemeinsam in der Bibel zu lesen oder mal irgendeinen Film über Jesus anzugucken. Ist das was Gescheites? Kann das was Gescheites sein? Nathanael ist also zunächst total skeptisch, fast ablehnend, aber dann sagt der Philippus, der schon bei Jesus war, der Jesus schon erlebt hat, der sagt eine gute Sache, komm und sieh. Komm doch mal mit, schaust du doch mal an, lass dich doch mal drauf ein, guck's wenigstens mal an, du musst ja nichts gleich irgendwie entscheiden oder du musst nicht gleich irgendwie Feuer und Flamme sein, aber guck's dir doch wenigstens mal an. Und das ist bis heute eigentlich auch eines der wichtigsten Elemente von Evangelisation, also wenn wir Menschen von Jesus erzählen. Evangelisation heißt ja nicht, wir bauen irgendwo ein Zelt auf oder wir machen eine Riesenveranstaltung, kann man ja momentan sowieso nicht, sondern dass wir einfach zu einzelnen Menschen, die wir kennen, Menschen, die unsere Freunde sind, Menschen, die unsere Arbeitskollegen sind, Menschen, die in unserer Familie sind, dass wir hingehen und sagen, hey, lass dich doch mal drauf ein, komm doch mal mit, guck sie doch mal an, komm doch mal mit zum Gottesdienst, schau dir alles an und dann wirst du sehen, wie Gott wirkt. Und Nathanael, der lässt sich drauf ein. Wenn man die Geschichte dann weiterliest, dann sieht man das. Er begegnet Jesus und er erkennt das wirklich sofort in dieser Begegnung mit Jesus. Erkennt er es. Das ist der Messias, der von Gott gesandt ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das weitermachen. Auch in so schwierigen Zeiten wie jetzt immer Menschen einladen. Hey, lass dich doch mal drauf ein. Was ist unsere Aufgabe heute als Transporteure der Gegenwart Gottes? Das, was das Königreich Gottes ist und das, was das Königreich Gottes ausmacht, die Königsherrschaft Gottes, die in unserem Leben schon angebrochen ist, sichtbar zu machen. Und das nicht nur durch Verkündigung von Worten, dass wir sprechen mit Leuten, also gute Botschaft, Evangelium, sprechen, verkünden, Leute einladen, sondern auch durch die nachfolgenden Zeichen. Das ist auch so eine Formulierung, die wir im Neuen Testament finden. Markus 16, Vers 20, jene, also die Jünger, zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Das ist interessant, ne? Also ich stelle mir das immer vor, irgendwie so, die Jünger haben gepredigt, so das Wort ist praktisch gelaufen. Also dadurch, dass sie gepredigt haben, ist das Wort gelaufen und hinterher sind immer diese nachfolgenden Zeichen. Also das, wie Gott das bestätigt hat, das war immer hinten mit dran, wie so eine Lokomotive und so ein Zug, ne? Kann man sich richtig vorstellen. Das war immer automatisch dabei. Das ist ein Kennzeichen des Reiches Gottes, dass diese nachfolgenden Zeichen, diese Zeichen zur Bestätigung, dass die dabei sind. Also was machen wir heute? Wir zeigen den Menschen nicht das unsichtbare Königreich Gottes, das Königreich Gottes, das noch nicht so vollendet ist, dass Jesus hier wirklich als Herrscher über die Erde regiert. Wir haben ja immer noch menschliche Herrscher, sondern wir zeigen den Menschen das sichtbare Reich Gottes, das sichtbare Königreich Gottes. Manchmal gibt es ja Christen, die schwärmen immer sehr stark so vom Leben nach dem Tod und wie das in der Ewigkeit, wie das dann so toll sein wird, bei Jesus zu sein. Und das stimmt auch, das ist auch richtig. Das wird richtig toll, wenn wir mal auch nach unserem Leben bei Jesus sein werden oder auch vorher schon, wenn er im tausendjährigen Reich hier über die Erde mal herrschen wird, eine Zeit lang. Das wird toll sein. Aber eigentlich ist das nicht unsere wichtigste Botschaft, sondern das Wichtigste ist doch, was haben wir den Menschen jetzt, gerade in diesem Moment, jetzt in dieser Zeit zu bringen? Was ist das, was wir den Menschen jetzt in dieser Zeit bringen können? Und das ist doch das Wichtigste. Wenn wir zu Jesus gehören, dann hat das Königreich Gottes, also die Königsherrschaft Gottes, die hat schon längst begonnen. Und wir müssen gar nicht mehr darauf warten, sondern wir können und wir sollen es jetzt schon weiter verteilen und weiter verbreiten. Und das betrifft nicht nur unseren Dienst in der Gemeinde. Wie gesagt, vielleicht sind wir in ein paar Tagen oder in ein paar Wochen gar nicht mehr hier, weil wir es nicht mehr dürfen. Sondern das betrifft unser ganzes Leben, unser ganzes Alltagsleben. Im Beruf, im Privatleben, in den Familien. Wir sind ständige Repräsentanten dieser Königsherrschaft Gottes. Wir tragen das Königreich Gottes automatisch immer dahin mit, wo wir hingehen. Das ist immer mit dabei. Paulus spricht auch darüber, und zwar in 1. Thessalonicher 1, Vers 5, da sagt Paulus, denn unser Evangelium erging, also unsere gute Botschaft, ne, das gleiche Wort wieder, denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Was sind so Beispiele für diese konkrete und sichtbare Auswirkungen des Königreiches Gottes damals und auch heute? Das Königreich Gottes beginnt zuallererst an uns selber zu wirken. Wenn wir Jesus aufnehmen, also er macht uns frei von der Sünde, er schenkt uns ewiges Leben, er erneuert uns, alles in uns wird erneuert, unser Denken wird erneuert, er verspricht, dass er immer bei uns sein wird. Er verspricht, dass er uns immer versorgen wird, auch in schwierigen Zeiten. Und er gibt uns den Heiligen Geist. An dir selber und an deinem eigenen Leben kannst du es zuallererst sehen, dass das Königreich Gottes schon längst begonnen hat. Das ist gerade, wenn man auch länger mit Jesus lebt, ist es manchmal ganz interessant, auch zurückzuschauen. Wir haben uns gestern auch mit ein paar Leuten darüber unterhalten, wie ist das manchmal, wenn man alte Fotos von sich anguckt. Das ist ganz interessant, wenn man manchmal so alte Fotos von sich anguckt, wo man noch nicht gläubig war. Man hat manchmal tatsächlich einen ganz anderen Gesichtsausdruck gehabt. Manchmal kann man auch diese Traurigkeit oder vielleicht sogar richtige Depression auch oder dieses wirklich, dass man ohne Gott gelebt hat. Manchmal kann man das wirklich auf alten Fotos, kann man das sehen noch. Also an dir selber kann man es zuallererst sehen, dass das Königreich Gottes schon begonnen hat. Und andere Menschen, die dich beobachten, die werden das auch sehen. Gerade diese Befreiung vom alten Leben in der Sünde, das ist das, was man bei einem Christen ganz stark sehen kann. Dieses neue Leben, was begonnen hat, dass jemand jetzt mit Jesus geht, dass Jesus jemand frei gemacht hat, das kann man wirklich sehen an Personen. Und wenn du dann deinen Weg mit Jesus gehst und mit dem Heiligen Geist, dann wird das Königreich Gottes durch dich hindurch für Menschen sichtbar werden. Wenn wir alles das ergreifen, was Gott für uns bereithält, dann werden wir viele Dinge erleben. Ich habe dazu mal noch ein paar Bibelstellen auch ausgesucht. Lukas 11, Vers 20. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Das ist eine Sache, das erleben wir ständig auch hier bei unseren Seminaren oder bei unseren Gottesdiensten. Dadurch, dass die feindlichen Mächte wirklich fliehen müssen, dass sie ausgetrieben werden, das ist so eine Sache, wie das Reich Gottes sich äußert. Oder 1. Korinther 4, Vers 20. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Es ist wirklich eine Kraftquelle, die durch uns hindurch auch wirkt. Die kann auch wirken, wenn wir nicht dabei sind. Das gibt es ja in arabischen Ländern manchmal auch, wo keine Christen sind. Zum Beispiel, dass Leute auf einmal so eine Vision von Jesus haben und wissen so, oh, okay, ich muss mein altes Leben verlassen. Ich muss mit Jesus leben. Aber es wirkt vor allem auch durch uns. Oder Römer 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das sind alles so konkrete Auswirkungen, die man jetzt schon sehen kann. Das sind konkrete, messbare und nachvollziehbare Dinge. Also das Reich Gottes ist nicht irgendwie so eine Wischiwaschi-Sache, wo man sagt, ja, vielleicht ist es da, vielleicht ist es auch nicht da, sondern das sind konkrete Dinge, die in deinem Leben geschehen, die du selber sehen kannst und die auch andere Menschen sehen können. Wo ich diese Predigt so vorbereitet habe, habe ich so ein bisschen ein Bild auch gesehen von einem Zapfhahn. Also ihr kennt es vielleicht, diejenigen von euch, die schon mal so eine Führung durch einen Weinkeller gemacht haben, da gibt es ja dann diese großen Edelstahltanks, die so 5 bis 10 Meter hoch sind. Oder auch wenn man eine Führung macht durch eine Bierbrauerei zum Beispiel, da gibt es dann auch diese Bierfässer. Und immer ist an diesen großen Behältern ist irgendwo ein Zapfhahn dran. Und so denke ich mir das. Wir sind immer diejenigen, die den Zapfhahn aufmachen. Also das Reich Gottes, das ist schon da. So wie die Flüssigkeit in diesem Behälter schon da ist, aber solange sie keiner rauslässt, okay, dann bleibt sie halt da drin. Aber wir sind diejenigen, die den Zapfhahn bedienen, die ihn aufmachen, die das rauslassen, was da drin ist, weil wir wissen, dass das Königreich Gottes schon längst da ist. Also wir sind die Sichtbarmacher. Wir sind diejenigen, die das Königreich Gottes sichtbar machen. Wir holen es raus aus dieser Unsichtbarkeit und wir machen es für Menschen konkret, erlebbar und erfahrbar. Durch unser Leben, auch im Alltag, wird das Königreich Gottes für Menschen zu einer ganz reellen und zu einer ganz erlebbaren Sache. Durch Worte, durch die nachfolgenden Zeichen, durch die Kraft Gottes. Und deswegen gibt es auch Heilung, deswegen erleben wir Heilungen auch, deswegen gibt es Trost. Und ganz vieles wird einfach dadurch freigesetzt, dadurch, dass das Reich Gottes jetzt schon wirkt. Wenn du das Königreich Gottes zu den Menschen bringst, dann wirst du es erleben, dass Menschen radikal ihr Leben ändern. Und deswegen gefällt mir auch so diese Übersetzungsmöglichkeit für Königreich Gottes, dass man sagt Königsherrschaft Gottes. Deswegen gefällt mir das so gut, weil man kann das manchmal wirklich miterleben, wie im Leben von Menschen so ein echter Herrschaftswechsel stattfindet. So wie es auch bei uns selbst gewesen ist, als wir Jesus aufgenommen haben. Weil wir dabei mithelfen, dass Menschen in eine noch tiefere Beziehung mit Jesus kommen und dass sie auch all das erleben und anwenden, was wir erlebt haben. Also das ist so das Wichtige, einfach, dass wir Menschen auch in das mit hereinnehmen, was wir erlebt haben mit Jesus und dass wir sagen, ey, du kannst es auch erleben. Derjenige, der das alles bewirkt, ist der Heilige Geist. Spätestens jetzt merken wir, dass auch dieses Bild mit dem Zapfhahn, was ich gerade gesagt habe, nicht ganz vollständig ist, denn wir Menschen, wir sind ja gar nicht die einzigen Arbeiter im Königreich Gottes. Also da ist ja auch noch der Heilige Geist auf jeden Fall da. Und der Heilige Geist, der weht, wo er will. Gott hat uns zu diesem Lebensdienst, also nicht nur zu diesem Gemeindedienst, was wir hier in der Gemeinde machen, wenn wir uns treffen, sondern zu diesem Lebensdienst, das Königreich Gottes zu repräsentieren, berufen. Das ist unsere Berufung, dieses Königreich Gottes und die Königsherrschaft Gottes zu den Menschen zu bringen und sie auch dazu einzuladen und zu sagen, komm und schau es dir an. Und wie gesagt, du musst gar nicht Menschen nur in die Gemeinde einladen. Vielleicht geht es irgendwann in der nächsten Zeit nicht mehr so einfach, dass man Menschen zu irgendwelchen Versammlungen einlädt. Aber trotzdem, in dem Moment, wo Menschen dich kennenlernen, sind sie schon voll dabei. In dem Moment sehen sie schon, was Gott macht. In dem Moment, wo sie dich kennenlernen, sind sie schon mittendrin im Reich Gottes, weil du bist der Repräsentant des Königreiches Gottes. Amen. Das ist gut, ne? Lass uns da einfach noch mal ein bisschen reingehen, auch jetzt, wenn wir Gott noch mal anbeten, dass wir uns einfach das ganz stark bewusst auch machen. Herr, zu welchen Menschen hast du mich gesandt? Was ist vorgesehen für mich? Welche Menschen schickst du mir über den Weg, die ich mit dem Königreich Gottes erreichen soll? Also zieh dir das mal so richtig rein, was wir jetzt gehört haben. Ich bin ein Träger der Gegenwart Gottes. Ich bin der Repräsentant der Gegenwart Gottes. Was bedeutet das für mein Leben? Ich bin so jemand, der den Zapfhahn aufmacht. Ich muss gar nicht die Kraft selber mir ausdenken. Ich muss gar nicht selber mich anstrengen oder irgendwie gucken, dass ich ein gutes Zeugnis bin. Ich bin es. Dadurch, dass Jesus in mir wohnt, bin ich es automatisch. Natürlich kannst du nicht leben, wie du willst, aber Jesus ist derjenige, der dich leitet, auch in dem, wie du ein Zeugnis sein kannst. Vielleicht hast du da auch ein falsches Bild. Vielleicht hast du immer gedacht, ich muss irgendwie auf die Straße gehen und irgendwelche Traktate verteilen oder ich muss mich irgendwo hinstellen und predigen. Aber sprich doch jetzt einfach in dieser Zeit auch mal mit ihm. Jesus, was bedeutet das eigentlich? Dass ich jemand bin, der dieses Königreich Gottes repräsentiert. Was bedeutet das ganz konkret für mein Leben? Zeig du mir einfach mal, was es bedeutet und wer die Menschen sind, die du mir aufs Herz legst. Vielleicht sagst du auch, oh je, also Jesus lebt zwar in mir, aber ich war bisher eigentlich überhaupt nicht jemand, der das so hat rausfließen lassen. Vielleicht habe ich es sogar eigentlich eher behindert durch mein Leben, durch meinen Lebensstil. Vielleicht habe ich auch gewusst, dass ich es machen soll, aber ich habe mich innerlich dagegen gesträubt. Also ich habe es einfach nicht gemacht. Und dann kannst du sagen, Herr, es tut mir leid, ich tue Buße dafür. Du kannst sagen, Herr, ich lege dieses alles, was in der Vergangenheit gewesen ist, das lege ich ab. Und ich tue Buße dafür, das heißt, ich kehre um. Buße tun heißt ja nicht, ich muss irgendeine Strafe auf mich nehmen oder so. Das müssen wir ja gar nicht, weil Jesus hat ja die komplette Strafe schon getragen. Sondern du sagst, ich kehre um von diesem falschen Weg. Und ab jetzt möchte ich reinkommen in das, was du bereithältst für mich. Du hast gesagt, ich soll dein Repräsentant sein. Und das möchte ich ab jetzt auch sein. Ich möchte dein Repräsentant sein, Jesus. Und ich möchte, dass diese sichtbare und diese wirksame Kraft durch mein Leben hindurch strömt. Dass ich selber davon ergriffen werde, dass mein eigenes Leben sich radikal dadurch ändert, aber dass auch das Leben von Menschen, die um mich herum sind, ändert dadurch. Du kannst auch sagen, Herr, ich kann das nicht aus meiner eigenen Kraft machen. Das kannst du sagen, das ist nämlich tatsächlich so. Du kannst es nicht aus deiner eigenen Kraft heraus machen. Aber du kannst sagen, Herr, ich will den Zapfhahn aufdrehen. Ich will einfach so ergriffen werden von dieser Kraft, von deiner Kraftquelle. Und ich will derjenige sein, der es weiter transportiert. Ich will ein Sichtbarmacher sein. Ich will das, was du mir gegeben hast, nicht verstecken in meinem Leben oder es irgendwie begraben. Sondern ich will, dass Menschen um mich herum in meinem Alltag das sehen können, dass sie es erleben können, Und ich möchte so jemand sein, der sagt, komm und sieh. Selbst wenn du nicht Theologie studiert hast oder wenn du nicht weißt, wie du das richtig formulieren sollst, es kann ja sein, dass vielleicht in dem Moment, wo du dich zur Verfügung stellst, dass du gar nicht so richtig weißt, ah, wie erkläre ich jetzt Leuten das Evangelium? Ist immer gut, wenn man sich vorher ein bisschen was überlegt hat, aber in der Situation bist du vielleicht manchmal unsicher. Ist auch nicht schlimm, wenn das passiert. Aber was du immer sagen kannst, ist, komm und sieh, guck's dir an. Das kannst du immer sagen. Komm und sieh, guck's dir an. Komm einfach mit. Und dann kannst du darauf vertrauen, dass in dem Moment, wo du Menschen zu Jesus bringst, dass er die Verantwortung übernimmt. Er hat sie sowieso die ganze Zeit schon die Verantwortung. Auch für diese Personen, mit denen du sprichst. Er hat schon die ganze Zeit die Verantwortung, wie er diese Menschen erreicht. Und das ist genau das, was bei Philippus und Nathanael passiert ist. Der Philippus konnte eigentlich nur sagen, komm mit und guck's dir an. Aber in dem Moment, wo der Nathanael zu Jesus gekommen ist, ist es ihm wie Schuppen von den Augen, ist es ihm abgefallen und er hat gesagt so, wow, genau. Dieser Mensch, der da ist, das ist nicht einfach nur so ein Typ mit Bart und weißem Gewand und Sandalen, sondern das ist der lebendige Messias, das ist der lebendige Gott. Und mit dem möchte ich zusammen sein, mit dem möchte ich Gemeinschaft haben. Vielleicht bist du nur derjenige gewesen, der die Menschen zu Jesus gebracht hat. Und das ist das, was wir machen sollen. Genau das. Lass dich drauf ein.